Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, dem Verwalter einer seiner Güter: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, in dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich hinausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat, hat und mir auch geschworen und gesagt hat: Dieses Land will ich deinen Samen geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst.
Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wenn Sie durch Hannover fahren, dann stoßen Sie regelmäßig auf die Plakate von Parship. Diese Plakate verkünden ein Erfolgsversprechen. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Parship, das ist eigentlich ein Kunstwort. Das ist eine Kombination, in der sowohl das englische Partnership als auch das deutsche Partnerschaft mitklingen. Und Parship, das soll wohl romantischer klingen. Und Romantik verspricht auch die Homepage dieser Hamburger Firma. Zitat: Lust auf Dating, das funktioniert. Bei Parship triffst du Singles, die zu dir passen und dasselbe wollen wie du. Zitat Ende. Das war kein Werbeblock, bitte ich zu bedenken. Unser Predigtthema heute Morgen müsste für ein Parship-Zitat, für ein Parship-Plakat wahrscheinlich noch etwas aufgemöbelt und gekürzt werden. Aber es beschreibt eine ähnliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht, welche die meisten Menschen teilen, solange sie noch nicht liiert sind. Nämlich die Sehnsucht, wie finde ich die richtige Frau beziehungsweise den richtigen Mann. In unserem konkreten Fall wird eine Frau gesucht. Und nicht irgendeine Frau, sondern die Frau fürs Leben. Und diese Aufgabe, eine Frau zu suchen, erweist sich, wie schon mancher Zeitgenosse erfahren musste, als durchaus anspruchsvoll. Denn es geht eben darum, die Richtige zu finden. Aber woran erkennt man, wer die Richtige ist? Und im umgekehrten Falle dann eben der Richtige. Und selbst wenn man das herausgefunden haben sollte, wer die Richtige ist, dann muss man sie ja immer noch davon überzeugen, dass sie das genauso sieht. Und alle diese Hürden finden sich auch in unserem Predigttext heute Morgen, in dem noch weitere Überraschungen auf uns warten. Denn hier sucht ein Mann nicht für sich selber, sondern für seinen Sohn die richtige Frau. Und er beauftragt damit einen seiner erfahrensten Mitarbeiter. Also genug der Vorüberlegung, jetzt gehen wir sofort voller Spannung in den Text hinein. Den Anfang haben wir schon mal gehört. 1. Mose 24, das ist jetzt sozusagen der nächste Abschnitt in unserer Genesis-Reihe. Und ich lese uns nochmal die ersten 4 Verse. Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Erste Frage, die sich sofort aufdrängt: Warum sucht Isaak nicht selber? Zu dem Zeitpunkt ist er 40 Jahre alt, wie wir aus dem nächsten Kapitel, Kapitel 25, Vers 40, erfahren. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Das können wir also ziemlich genau benennen. Und man muss sagen, auch wenn die Menschen damals im Durchschnitt älter wurden als wir heute, könnte Isaak eigentlich schon längst verheiratet sein. Es gab auch damals kein göttliches Gebot, dass Ehen durch Eltern vermittelt werden müssten. Das war auch nur eine Möglichkeit unter vielen anderen. Und die Quellen geben uns auf die Frage, warum es in diesem Falle so war. Also warum Abraham seinerseits für seinen Sohn gesucht hat, keine Antwort. Aber die Quellen zeigen uns, dass Abraham die Sache sehr, sehr ernst nimmt. Er beauftragt seinen Chefverwalter, bei dem es sich möglicherweise um den Eliezer von Kapitel 15 handelt. Das nehmen die meisten Ausleger an. 15,2, Abraham sprach, o Herr, was willst du mir geben, da ich noch kinderlos bin und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Wahrscheinlich wird das dieser Mann sein. Abraham vereidigt ihn sogar. Und zwar mit dem damals üblichen Ritual. Er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter. Und nun fragen wir, warum ist das Abraham so wichtig? Warum sagt er nicht einfach, ja, such dir eine passende Frau aus, du wirst sie schon finden? Weil Abraham sicherstellen will, dass diese Ehefrau ganz bestimmte Kriterien erfüllt und dass Eliezer sie nicht einfach nach seinem persönlichen Geschmack aussucht oder nach dem Zufallsprinzip, also wer ihm gerade über den Weg läuft gewissermaßen. Also unser Thema, wie finde ich die richtige Frau? Warum steht dieser Bericht überhaupt in der Bibel drin, könnte man fragen. Warum hat Gott dafür gesorgt, warum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass das in die Bibel hineinkam? Warum sind das sogar die letzten Worte, die von dem großen Glaubensvater Abraham als wörtliche Rede in der Bibel festgehalten werden, die wir hier lesen? Es wird danach noch weiteres über ihn berichtet, aber das ist das letzte Mal gewissermaßen, dass er expressis verbis wirklich zu hören ist. Und warum besteht Abraham darauf, dass bestimmte Kriterien bei dieser Frauensuche eingehalten werden müssen? Das Erste, auf alle Fälle das Erste, was wir in diesem Text lernen können, und zwar für unsere eigenen Entscheidungen und auch für andere Menschen, die wir in solchen Fragen möglicherweise beraten, ist, Privates ist wichtig. Wenn Sie mitschreiben, ist das Punkt 1, Privates ist wichtig. Und was könnte es Privateres geben als eine Ehe? Es ist wichtig und ja, im Fall von Isaak lag das auf der Hand. Abraham benennt den Grund auch nochmal in Vers 7, wo er daran erinnert, der Herr, der Gott des Himmels und der Erde hat mich herausgenommen aus dem Haus meines Vaters und mir geschworen und gesagt, dieses Land will ich deinem Samen geben. Es geht also darum, dass Isaaks Ehe Teil eines größeren Planes ist. Für Gottes Volk, für Abrahams Familie, letztlich für uns alle, weil der Weg über Isaak zum Messias führen wird. Und wir erinnern uns vielleicht noch, wie in Kapitel 17, das Gott schon angekündigt hatte, in Kapitel 17, Vers 19, deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Und in Vers 21, 17, 21 wird das nochmal bekräftigt, mein Bund will ich mit Isaak aufrichten. Und Gott erneuert das dann nochmal nach der Feuerprobe am Berg Moria in Kapitel 22 in den Versen 16 und 17. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen einzigen Sohn nicht verschont, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel. Also die Segenslinie wird durch Isaak verlaufen, seine Familie. Das heißt, nochmal, Isaak war verantwortlich für die nächste Generation auf dem Weg zum Messias. Und dazu brauchte er die richtige Frau. Eine Frau, die zudem Sarah, die inzwischen verstorben war, auch als First Lady dieses Clans ersetzen musste. Und dafür benannte Abraham ein eindeutiges Kriterium in Vers 3, keine von den Töchtern der Kanaaniter. Andere hätten möglicherweise gesagt, ja, warum denn so streng? Hauptsache, sie lieben sich. Da spielt es doch keine Rolle, aus welchem Umfeld diese Frau stammt. Das ist doch Isaaks Privatsache. Wen er heiratet, welche Prägung diese Frau hat. Und hier sehen wir, Privates ist wichtig. Heute hätten manche dem Abraham möglicherweise Rassismus oder Diskriminierung vorgeworfen. Und Abraham hätte dem entgegengehalten, Privates ist wichtig. Und zwar im Sinne dessen, Privates ist nicht beliebig. Da kann man nicht einfach würfeln. Privates ist wichtig. Und das betraf nicht nur die Herkunft der Frau, sondern auch den zukünftigen Wohnort beziehungsweise den Lebenskreis des Ehepaares. Als Eliezer das Szenario mal durchspielt und Abraham erwidert, also lieber Abraham, angenommen, ich finde die richtige Frau im früheren Vaterland, im Umfeld der Verwandtschaft. Aber diese richtige Frau ist nicht bereit, mich auf dem Weg nach Kanaan zu begleiten, also mit mir mit zurückzukommen. Soll ich dann möglicherweise Isaak einfach zu ihr bringen? Also die Sache mit dem Berg und dem Propheten, ne? Wer kommt zu wem? Und als Eliezer dieses Szenario so durchspielt, legt Abraham, schauen Sie hin, sofort vehement Widerspruch ein in Vers 6. Da sagt er, hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zurückzubringen. Hüte dich, Eliezer. Kein Fall. Und in Vers 7 liefert er die Begründung. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet und mir auch geschworen hat und gesagt hat, dieses Land, Kanaan, will ich deinem Samen geben. Der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst, aber sie wieder dann hier bitteschön mit anbringst. Das ist also die Begründung. Ja, wenn Isaak das gelobte Land einnehmen soll, dann muss die Frau ja auch herkommen. Dann kann er sich hier nicht einfach wieder vom Acker machen. Wenn das geschähe, dann wäre unsere gesamte Pilgerschaft der letzten Jahrzehnte ungültig gemacht. Dann würden wir unserer Mission, dann würden wir Gottes Mission untreu werden. Und wir würden dieses Land aufgeben, das er uns anvertraut hat. Erinnere dich doch, Eliezer, an den Auftrag, mit dem wir hier unterwegs sind. Hier im gelobten Land, wir sollen hier Wurzeln schlagen. Gott hat uns dieses Land doch versprochen. Ja, es geht langsam, aber Gottes Timing ist göttlich eben. Er hat uns dieses Land versprochen. Und schau doch, Eliezer, selbst angestammte Lokalmatadoren wie Abimelech merken doch selber schon, dass Gott uns hier eine Zukunft geben wird. Das hatten wir doch gesehen in Kapitel 21, Vers 22. Und es geschah zur selben Zeit, da redete Abimelech, also so ein Lokalfürst dort in Begleitung seines Heerführers Pichol mit Abraham und sprach, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Das sehen wir doch. Und dann bittet Abimelech und sagt, wenn es mal so weit ist, dass ihr hier die Regie übernehmt, dann bitte seid zu uns genauso freundlich, wie wir jetzt zu euch. Das greift doch schon. Abimelech, das dürfen wir doch nicht wegwerfen. Und Isaak ist dazu von Gott ausersehen, den nächsten Schritt in diese Zukunft zu gehen. Und darum geht es auch bei der Entscheidung für seine Frau darum, dass sie diesen Auftrag mitträgt, dass sie diesen Auftrag nicht torpediert. Privates ist wichtig. Und hier müssen wir kurz klären, was privat genau bedeutet. Privat, der Begriff, stammt von dem lateinischen privatus, das heißt eben abgesondert, nicht öffentlich, dem staatlichen Zugriff entnommen. Wenn Sie ein Schild sehen, Privatweg, dann dürfen die nur die Besitzer nutzen und diejenigen, denen es die Besitzer erlauben. Privatweg. Es ist nicht öffentlich, es ist meine persönliche Angelegenheit, da darf kein Staat hineinregieren. Das kann ich allein entscheiden. Das ist privat. Also zum Beispiel, wen ich heirate. Das ist privat. Ob und wie viele Kinder ich haben möchte. Zu wem ich bete. Mit wem ich mich in meiner Wohnung treffe. Oder ganz aktuell, welche medizinischen Eingriffe ich an mir vollziehen lasse oder nicht. Das ist privat. Wie ich mich ernähre. Ob ich riskiere, adipös zu werden oder nicht, das ist privat. Und es ist die Kernaufgabe von Grundrechten in demokratischen Staaten, das Privatleben der Bürger zu schützen. Zuvörderst gegenüber dem Zugriff des Staates. Gucken Sie sich die ganzen Grundrechtsartikel an. Es geht immer darum, das Privatleben zu schützen. Das ist die Voraussetzung jeder Demokratie. Und es ist Kennzeichen totalitärer Staaten, dass sie in die Privatsphäre ihrer Bürger hineinregieren wollen. Zum Beispiel die Ein-Kind-Politik in China damals. Dass man den Leuten vorschreiben wollte, nur ein einziges Kind bekommen zu dürfen. Das ist totalitär. Das hat man zurzeit wieder relativiert. Man merkt, dass es nicht klappt. Aber das war ein Versuch. Oder die staatliche Anordnung eines gentherapeutischen Eingriffs. Das ist ein Angriff in die private Entscheidungshoheit des Einzelnen. Und die Debatte um die Impfpflicht, die geht schon deswegen weit über eine medizinische Frage hinaus. Es geht nämlich längst darum, ob es der Staatsmacht gelingt, die Bürger in ihrem Privatbereich gegen ihre eigene Grund- und Gewissensüberzeugung durch Drohung zu beugen und ihren Willen zu brechen. Darum geht es längst. Und wir haben in Deutschland eine Situation, die auch in dieser Hinsicht völlig anders ist als im gesamten Ausland um uns herum. Ein deutscher Sonderweg zur Brechung des Willens des Einzelnen gegen seine Überzeugung durch Drohung. Privat, die staatliche Einmischung in die Sexualerziehung der Kinder. Auch das ist ein Eingriff ins Privateste und ein Kennzeichen totalitären Denkens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute unseren dritten Gebetstag des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe haben. Und jetzt müssen wir auf eine ganz wichtige Differenzierung achten. Im Privatbereich hat mir der Staat nichts vorzuschreiben, wenn er denn demokratisch sein will. Das ist meine persönliche Sache. Aber es ist trotzdem nicht beliebig, so wie manche Privatsache verstehen, sagen, so Privatsache, komme nicht so drauf an. Nein, es ist trotzdem wichtig, nach welcher Ethik ich meine Kinder erziehe, wen ich anbete, wie ich mit meinem Körper, meiner Gesundheit umgehe. Aber darüber schulde ich dem Staat keine Rechenschaft. Es ist ja privat. Ich stehe aber immer noch vor Gott und schulde ihm Rechenschaft. Denn er hat mir mein Leben geschenkt. Und damit haben wir die Antwort gefunden, warum Privates so wichtig ist. Weil wir unsere privaten Entscheidungen nicht aus unserem Leben mit Gott ausklammern können. Nach dem Motto, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Am Morgen lese ich möglicherweise noch meine Bibel, aber was ich sonst die ganze Woche über mache, ist privat. Nein, Privates ist wichtig. Und dazu kommt gleich als zweites die Begründung, warum es wichtig ist. Gott ist zuständig. Das ist der zweite Punkt. Gott ist zuständig, auch für unser Privatleben, auch für die Frage, wen wir heiraten, auch für die Frage, wie wir uns in unserem Berufsleben verhalten, auch für die Frage, wie wir unsere Kinder erziehen. Auch dafür ist Gott zuständig. Auch dazu hat Gott etwas zu sagen. Unser Privatleben geht den Staat nichts an, aber sehr wohl Gott. Und deswegen kann es dem Abraham nicht gleichgültig sein, wen sein Sohn heiratet. Das sehen wir jetzt an den Gründen, die Abraham dem Brautwerber gegenüber benennt. Lässt nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Nochmal Vers 7, mein Schlüsselvers, der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters, aus dem Land meiner Geburt, der mit mir geredet, mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast, nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Also, Abraham gibt schon mal eine Begründung, warum dieser Sohn auf keinen Fall wieder zurück in die alte Heimat soll und auf keinen Fall eine Kanaaniterin heiraten soll. Abraham sagt nicht, das ist so mein inneres Gefühl, dass du das so machen solltest. Abraham sagt nicht, das ist eben meine Meinung, lieber Eliezer, für die ich dir keine Rechenschaft schulde. Ich bin hier der Chef und gebe dir den Auftrag. Sondern Abraham beruft sich auf einen objektiven Auftrag, den er von dem allmächtigen Gott erhalten hat. Er hat mich in dieses Land gesetzt, er hat uns hier diesen Auftrag gegeben als gesamte Familie. Und daran weiß Abraham sich in seinem Gewissen gebunden, sehen Sie? Gott ist auch für unsere privaten Entscheidungen zuständig. Auch dafür hat er Kriterien. Auch dafür müssen wir uns vor ihm verantworten. Schauen Sie, das von Gott erwählte Land ist für Abraham eben nicht Haran im Gebiet von Mesopotamien, auch nicht Ur in Chaldea, auch nicht Memphis in Ägypten. Auch nicht Memphis in Tennessee, sondern es ist Beersheba. Es ist Beersheba, es ist Hebron. Es ist das Tote Meer, es ist dieses Land Kanaan. Hier hat Gott ihn hingestellt. Und Abraham weiß, hier sollen wir uns breit machen. Und darum ist auch die Herkunft der Frau, was ja Isaaks Privatsache ist, dennoch nicht beliebig. Und ich will es nochmal ganz deutlich sagen, das ist keine kulturelle Frage, sondern es ist eine geistliche Frage. Deswegen sagt ja Abraham, keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter. Das ist eine geistliche Frage. Der kanaanitische Götzendienst. Die Frauen, die hier leben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie in diesem Götzendienst verflochten sind. dass sie nicht dem wahren, lebendigen Gott glauben, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wenn du die Frau aus dem alten Umfeld holst, aus unserem familiären Umfeld, das sich größtenteils eben noch im Mesopotamien befindet, da, wie wir dann später auch sehen werden, da glaubten viele an Yahweh, an den lebendigen Gott, der Abraham berufen hat. Da glaubten viele an ihn. Das werden wir gleich noch sehen. Nun, wie lebendig und persönlich der Glaube bei jedem Einzelnen war, das konnte Abraham nicht wissen. Aber es gab eine gewisse Hoffnung, dass eine Frau aus diesem Kontext auch echt gläubig sein könnte. Da war die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass sie wirklich eine geistliche Partnerin auch für Isaak würde sein können. Darum ging das. Und Walter Lüthi schreibt das in seiner Predigt über diesen Text sehr schön. Abraham ist hier darum besorgt, sagt er seinem Sohn, möchte doch eine gläubige Lebensgefährtin beschieden sein. Es sind nicht ökonomische, es sind vor allem auch nicht Bedenken rassischer Art, die ihn dabei bewegen, dass Isaak nicht durch eine ungläubige Lebensgefährtin beeinträchtigt werde, in seinem von Gott bestimmten Amt Verheißungsträger der Menschheit zu sein. Das ist Abrahams vordringliche Sorge. Genauso ist es. Und nochmal, diese Entscheidung dürfen wir nicht moralisch missverstehen. Es geht nicht um die Frage, benimmt die sich anständiger, diese Frau? Es geht schlichtweg um die Frage, wir würden das jetzt in unsere neutestamentliche Zeit übersetzen, ist die Betreffende ein echter Christ? Darum geht's. Auch nicht um die Frage, gehört sie irgendwie formal zu einer Kirche, sondern ist er ein echter Christ? So, und da müssen wir die Frage stellen, was macht den Menschen zum Christen? Und die Antwort ist Jesus. Jesus macht den Menschen zum Christen. Dass einer Jesus als seinen Retter anruft. Dass einer weiß, ich bin ohne Jesus verloren vor dem heiligen Gott, weil ich niemanden habe, der mir meine Schuld vergeben kann. Ich bin und bleibe ohne Jesus ein Kandidat der Hölle auf ewig. Ich brauche Jesus. Und ich weiß, dass er der einzige Retter ist, weil er am Kreuz meine Schuld getragen hat. Und deswegen rufe ich Jesus an als meinen Erlöser und Retter. Und er ist der König, er ist der Herr. Und darum unterwerfe ich ihm mein Leben als meinem Herrn und König. So, da ist ein Christ. Was macht den Menschen zum Christen? Jesus. Unser Verhältnis zu Jesus ist die wichtigste Schnittstelle unseres Lebens. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns als Eheleute an diesem Punkt einig sind. Sonst werden wir nie eine echte letzte Einheit in unserer Ehe erfahren. Und diese Einigkeit im Glauben zwischen Mann und Frau, die gilt schon im Alten Testament. Richter 3, Vers 6 etwa schildert ein abschreckendes Beispiel, wo es heißt, Richter 3, Vers 5, als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perizzitern, Hivitern und Jebusitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Das war das Ergebnis. Und wir sehen diese offene Flanke bei Salomo in 1. Könige 11 am Anfang, wo von den vielen heidnischen Frauen berichtet wird, die er sich dann gegönnt hat und die ihn weggebracht haben von einer klaren Nachfolge des lebendigen Gottes, die ihn in größte Probleme gebracht haben und die sein geistliches Leben und auch seinen Dienst schwer beschädigt haben. Und in Malachi 2, Vers 11 lesen wir, Juda hat treulos gehandelt und ein Groll verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Ausländische Frauen, die Götzenanbeterinnen waren. Darum geht es. Und im Neuen Testament wird dieses Grundprinzip fortgesetzt. Deshalb warnt der Apostel Paulus ja in dieser berühmten Passage, 2. Korinther 6, Vers 14, die Christen, zieht nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Und wo zieht man mehr an einem gemeinsamen Joch als in einer Ehe? Denn, so fährt Paulus fort, was haben die Gerechtigkeit, also der Glaube an Jesus, und die Gesetzlosigkeit, die Ablehnung Jesu, miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, einem Götzen, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? 2. Korinther 6, Vers 14. Klare Ansage. Entscheidend für die innere Einheit einer Ehe ist das Verhältnis zu Gott. Es ist eine andere Situation, wenn zwei Leute erstmal heiraten und dann bekehrt sich einer in dieser Ehe. Dann sagt die Bibel ganz klar, dass der natürlich unbedingt an dieser Ehe festhalten soll. und dafür beten, dass der Ehepartner auch den Weg zu Gott findet und geduldig sein und ihn durch Liebe gewinnen soll. Aber hier haben wir die Situation, dass die Entscheidung über den Ehepartner ja noch nicht gefallen ist. Und da gibt es eine klare Ansage. Schauen Sie, deswegen zeigt unser Bericht aus, dass Isaak in Erwartung der mitgebrachten Frau, jetzt sind wir wieder in Genesis 24, betet. Das ist hochinteressant, als Eliezer schließlich nach erfolgreicher Tour wieder zurückkehrt, lesen wir in Vers 63 beziehungsweise 62 geht das los. Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah die Kamele kommen. Also, Isaak bereitet sich auf diese Situation vor, in der Hoffnung, dass Eliezer erfolgreich sein will, indem er betet. Indem er mit dem allmächtigen Gott die Frage bespricht und sagt, Herr, schenke mir die richtige Frau, eine Frau, die dich ehrt. Eine Frau, die mir helfen wird, meinen Dienst für dich in rechter Weise wahrnehmen zu können. Mit diesem Beten in dieser Situation bekennt Isaak seine Überzeugung, Gott ist zuständig. Gott ist zuständig. Das gilt für mein ganzes Leben in allen Bereichen. Es gilt für das Öffentliche genauso wie für das Private. Und es gilt für diese existenzielle Entscheidung im Hinblick auf den Ehepartner erst recht. Und Paulus hat den gleichen Zusammenhang und den gleichen Zugang zum Leben einmal so beschrieben in Römer 14, Vers 8. Da sagt er, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Römer 14, Vers 8, mit anderen Worten, Gott ist zuständig. Und daraus, liebe Leute, gewinnen wir eine starke Sicherheit und auch eine starke Eigenständigkeit gegenüber dem weltanschaulichen Druck, der etwa seitens des Staates auf unsere Familien und auch auf unseren Lebensstil ausgeübt wird. Diese Woche erhielt ich das Schreiben eines Vaters, in dem er über die Situation seiner 11-jährigen Tochter Folgendes berichtete. Meine 11-jährige Tochter, schreibt er, hat das Thema LSBTQ, also der ganze Genderismus, Zerstörung der christlichen Sexualethik im Unterricht. Am Ende der Stunde sollte sie sich eine Partnerin suchen und so tun, als ob sie lesbisch wäre. 11 Jahre. Es kommen noch 2 solcher Unterrichtsinhalte vor den Osterferien. Der erste Unterricht war nicht angekündigt. Ich würde gerne wissen, was man dagegen rechtlich vielleicht noch tun kann. Und im PS berichtet er über einen Freund aus Siegburg. Er erzählte mir, dass sein Sohn am Ende einer solchen Stunde dazu ermutigt worden ist, einen anderen Jungen zu küssen. Man muss ja alles mal ausprobieren. Das ist Schulalltag in Deutschland im März 2022. Was für eine Übergriffigkeit wird dort erkennbar. Massive Übergriffigkeit. Ein Beispiel dafür, wie der Staat hier in Gestalt dieser Lehrer unerlaubterweise in das Innenleben der Familien eindringt. Und da macht es uns stark, wenn wir wissen, Gott ist zuständig. Sowohl für die inhaltliche Klärung dieser Frage als auch für unseren Umgang damit. Also aus Gottes Wort erfahren wir die inhaltliche Klärung, was die Schöpfungsordnung vorsieht, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, ein Mann, eine Frau. Und für den Umgang damit, dass Eltern ihre Kinder vor falschem Einfluss beschützen müssen. Die können nicht einfach zugucken, die können das nicht einfach geschehen lassen. Gott ist zuständig. Und so war die Grundausrichtung im Hause Abraham. Und darum wusste Eliezer genau, was ein Auftraggeber von ihm erwartete. Und er nahm sich diese Aufgabe, wie wir jetzt sehen, mit großer Überzeugung an. Er macht sich auf den Weg nach Mesopotamien. Das lesen wir in Vers 10. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim zu der Stadt Nahors. Dort soll er eben eine Frau für den Stammhalter suchen, das ist ca. 850 Kilometer von Kanaan entfernt, im Nordwesten Mesopotamiens. Offensichtlich hatten sie entsprechende Informationen, dass große Teile des Clans sich dort aufhalten würden. Und jetzt schauen Sie, was geschieht. Er soll also suchen nach einer gläubigen Frau, noch unverheiratet, die zudem bereit sein musste, freiwillig die Rückreise mit Eliezer anzutreten und sich auf die Situation in Kanaan einzulassen. Und die erste Anlaufstelle dort ist ein Brunnen am Stadtrand. Vers 11. Sie müssen unbedingt zu Hause das Ganze nochmal im Zusammenhang lesen. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und während Eliezer dort wartet, betet er. weil er davon überzeugt ist, Gott ist zuständig. Er betet, Vers 12, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Mach es doch gut. Gib, dass unser Vorhaben gelingt. Schauen Sie, er betet, weil Eliezer glaubt, dass Gott sich um das Leben seiner Kinder kümmert, dass Gott zuständig ist. Und er bittet Gott nicht nur darum, sein Vorhaben zu segnen, sondern er bittet Gott mehr noch darum, seinen Willen in dieser Sache erkennbar werden zu lassen. Das ist faszinierend. Vers 13 und 14, siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen und Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. So möchte sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Haben Sie es gehört? Eliezer geht davon aus, Gottes Zuständigkeit reicht so weit, dass er in dieser Sache einen Plan hat, die du deinem Knecht bestimmt hast. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man natürlich alles tun, um diesen Plan herauszufinden. Und damit haben wir schon eine dritte Regel, die wir für uns herausholen können. Erstens, Privates ist wichtig. Zweitens, Gott ist zuständig. Und drittens, das ist jetzt die Konsequenz, suche seine Führung. Das ist das Dritte. Suche seine Führung. Und das macht Eliezer. Und schauen Sie, der geht nicht schwärmerisch vor, sondern ganz nüchtern. Von Haus aus war Eliezer ja kein spiritueller Typ, wie wir aus Vers 2 wissen. Er war der Verwalter aller seiner Güter und Abraham hatte viele Güter. Also Eliezer war ein Mann von Zahlen und von Fakten. Er war ein Rechner. Er war nüchtern. Er hatte ständig mit der harten Realität zu tun. Und er war gläubig. Und er rechnet mit Gottes Realität. Er hat noch die Zusage im Ohr, mit der Abraham ihn auf den Weg geschickt hatte. Und Sie haben es auch noch im Ohr. Der Herr wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Das erinnert uns an Psalm 91, Vers 11, wo es heißt, denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Das hat er noch im Ohr, wie Abraham ihm diese Zusage Gottes mit auf den Weg gab. Und Abraham hatte das ja schon häufiger erfahren, dass Gott Boten geschickt hatte, dass Gott eingegriffen hatte. Sie erinnern sich zuletzt an dieses Drama am Berg Moria, wo er kurz davor ist, den Sohn zu opfern. Und dann ruft ihn ein Engel und sagt, Abraham, halt! Gott sorgt für dich. Und schau, da ist das Opfertier, das du jetzt brauchst. Und Mose hat das auch immer wieder ganz ähnlich erfahren. Zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 20, wo Gott sagt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, den ich dir bereitet habe. Das wusste er, Gott sorgt für dich. Und damit war nicht gesagt, dass Eliezer ständig eine Gestalt vor Augen haben würde und vor sich sehen würde, so wie Israel später in der Wüste mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Das war damit nicht unbedingt schon festgelegt. Aber es hieß, Gott wacht über meinem Weg, sichtbar oder unsichtbar. Und Gott kann, weil er seine Engel sendet, die Umstände so lenken, dass am Ende sein Wille zum Zug kommt. Er wacht über meinem Weg, kann sich darauf verlassen. Und falls erforderlich, wird er seine Boten in welcher Gestalt auch immer senden, wie damals bei Abraham, wie später bei Mose, wie bei Paulus, als er aus dem Gefängnis befreit wurde. Und dann bittet Eliezer, wie wir das im Alten Testament gelegentlich finden, Gott um ein Zeichen. Vers 13, um ein Zeichen. Da sagt er, siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden rauskommen, um Wasser zu schöpfen. Und wenn jetzt ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich tränken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht bestimmt hast. Also, und dann, was passiert? Erstaunlicherweise erhält er diesmal eine ganz schnelle Antwort. Vers 15. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte. Das betont der Text extra. Siehe, da kam Rebekka heraus. Die Tochter Betuels, deren Sohn, der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war, also des Verwandten Abrahams. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Das könnte es sein. Und dann erhalten wir weitere Informationen über diese Rebekka. Rebekka heißt übersetzt, ja, wie kann man das am besten übersetzen? Die Fesselnde. Wahrscheinlich, weil sie so fesselnd war in ihrer Schönheit. Das wird ja auch beschrieben. Sie war ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau. Kein Mann hatte sie erkannt und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht, also Eliezer, ihr entgegen und sprach, lass mich doch, jetzt kommt die Testfrage, ne? Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder, also das ist richtig von der Sprache betont, sie macht das zügig, sie zögert nicht groß. Sie ließ ihn sogleich auf ihre Hand nieder, gab ihm zu trinken und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, auch dein Kamel. Achtung, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmal zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte für alle seine Kamele. Die Frau hat Power. Und Eliezer kann sein Glück kaum fassen. Vers 21, und der Mann war erstaunt über sie. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Aber dazu ist er wiederum genug Verwalter. Er will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er will sich auch nichts einbilden. Er will nicht einfach sich selbst überreden, dass das nun die große Lösung ist. Und deswegen geht Vers 21 weiter. Aber er war erstaunt, aber er schwieg still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Er will wirklich sicher sein. Er will nicht rumschwärmen, sondern er weiß, es hängt alles von Gott ab. Es hängt jetzt alles davon ab, ob Gott seinen Segen dazu gibt, ob er es gelingen lässt. Und in den nächsten Minuten vervollständigt sich das Bild dann ab Vers 22. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hat, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer. Er war also gut vorbereitet und sprach, sage mir doch, wessen Tochter bist du, haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten. Und sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Es ist alles vorbereitet. Und während Rebekka dann zu ihrer Familie läuft, um den unerwarteten Gast anzukündigen, kann Eliezer, schauen Sie hin, es gar nicht abwarten, dem seinen staunenden Dank zuzurufen, dem er diese geniale Führung allein verdankt. Vers 26, da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn. Und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Vaters Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat. Denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Jetzt ist er ganz sicher. Schauen Sie, Menge übersetzt, da verneigte sich der Mann und warf sich vor dem Herrn nieder. Das kann man sehr wohl so übersetzen. Da verneigte sich der Mann irgendwo dort am Brunnen. Dem war das egal, dass da wahrscheinlich Leute drumherum standen und sagten, was macht denn der da und so, ne? Wovon das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und an dieser Stelle sehen wir wieder, mit welchem Herzblut der Eliezer sich diese Aufgabe gestellt hat. Der hat nicht Dienst nach Vorschrift gemacht, ne? Der hat gesagt, okay, mache ich ihm diese Dienstreise, schauen wir mal, was dabei herauskommt. Sondern er wollte es zu einem guten Ziel bringen. Um Abrahams Willen, um Isaaks Willen, um Gottes Willen. Und dann Vers 27, dieses Lobgebet, gelobt sei der Herr, er hat Gnade und Treue erwiesen. Er hat mich geführt. Das ist hier Gottes Führung, jetzt ist er sicher. Und Abraham hat Recht behalten mit seinem Vertrauen in Gottes Gnade und Treue. Und später wird dann sogar die Verwandtschaft diese theologische Einsicht bestätigen in Vers 50. Wenn er denen alles erzählt, da antworteten Laban und Betuel, also der Bruder und der Vater von Rebekka und sprachen, diese Sache kommt von dem Herrn, Vers 50. Die kapieren das auch, geführt von Gott. Und damit haben wir dieses dritte Prinzip, das Gott uns mit diesem Text eindrücklich vor Augen stellt. Privates ist wichtig, Gott ist zuständig. Suche seine Führung. Aber wie kann das heute geschehen? Gottes Führung verläuft ja nicht immer so bilderbuchmäßig wie in dieser Situation. Das hat übrigens kaum jemand so deutlich lernen müssen wie Abraham selbst. Ja, wie lange hatte der auf seinen verheißenen Sohn gewartet? Da ging es nicht so schnell wie hier. Und die Bibel verspricht uns übrigens auch nirgendwo einen schnellen Automatismus, sondern die Bibel bereitet uns im Gegenteil darauf vor, längere Wartezeiten einzuplanen und auszuhalten. Deswegen ist in der Bibel auch im Warten auf Gottes Führung ja so viel von Geduld und von Ausharren die Rede. Römer 12, Vers 12, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich und standhaft im Gebet. Standhaft in aller Bedrängnis, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Es könnte dauern. Und Eliezer war ja selber total erstaunt, dass es in diesem Fall so schnell ging. Und übrigens werden wir auch nirgendwo dazu aufgefordert, mit Gott ein Zeichen zu vereinbaren. Es sind Ausnahmesituationen, wo Gott das schenkt und in ganz wenigen Fällen sogar anbietet. Aber das sind die absoluten Ausnahmesituationen. Und trotzdem dürfen wir legitimerweise Psalm 91 beten. Und wie wir das am letzten Sonntag auch so wunderbar von unserem Chor gehört haben, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und Psalm 86, Vers 11 ist auch unser Gebet. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86, 11. Und Jesaja 48, Vers 17 gilt auch für uns. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist und dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Jesaja 48, Vers 17. Schreiben sich diese wichtigen Führungsverse auf, gerade wenn Sie selber in einer bedrängten Situation nach Gottes Führung rufen und suchen. Und ebenfalls in dem Psalm wird das Navigationsgerät benannt, mit dem der Herr die Seinen im Normalfall führt. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und da steht meines Fußes Leuchte. Das heißt, sie leuchtet immer den nächsten Schritt aus. Das geht in der Regel kleinschrittig. In der Regel kleinschrittig, aber in die richtige Richtung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Gottes Führung. Vertraue darauf. Bitte darum. Und schaut, das war entscheidend bei Abraham, Eliezer, dass sie ehrlich nach Gottes Willen gesucht haben und dass sie ehrlich danach geforscht haben und dass sie dann erfahren haben, was in Jeremia 29, Vers 13, 14 steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Und auch meinen Plan, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich werde euch finden lassen. Jeremia 29, 13 und 14. Ich habe Ihnen extra mal diese einzelnen Stellen genannt, damit Sie sich selber persönlich daran festhalten können. Suche seine Führung. Und so verschieden unsere Situation von der damaligen ist, können wir mindestens diese Aspekte ganz direkt, schauen Sie, von Eliezer auf uns übertragen. Das Erste, was wir direkt übertragen können, ist, er akzeptiert, was er bereits von Gott weiß, nämlich, dass es eine gläubige Frau sein muss, die bereit ist, mit nach Kanaan zu kommen. Das akzeptiert er. Das ist die Vorgabe, die Gott macht. Und das Zweite, was wir übertragen können, er betet inständig, dass Gottes Wille geschieht und ringt um seine Führung. Und das Dritte, was wir direkt übertragen können, ist, er prüft die Fakten sorgfältig. Er akzeptiert, was er weiß von Gott, er betet inständig, er prüft die Fakten. So dass alles gehört dazu, wenn wir Gottes Führung suchen, auch in der Frage des Ehepartners. Und ich darf an dieser Stelle noch einmal auf unseren Jugendvortrag von den Bibeltagen verweisen. Da ging es beim Jugendabend auch genau um dieses Thema, auf der Suche nach Glück, der Christ und das Dating. Und dieser Vortrag, der wird dann noch ein bisschen konkreter und der ist auch verlinkt mit dieser Predigt heute über die Beschreibung des Videos. Aber diese Grundsätze, die gelten nicht nur am Anfang, sondern sie gelten auch für den weiteren Verlauf, etwa der Ehe. Wenn Ehepartner etwa merken, dass sie sich innerlich ein Stück weit voneinander entfernt haben, dann gelten auch diese Schritte. Erstmal, dass sie akzeptieren, was sie bereits von Gott wissen. Und was wissen sie bereits von Gott? Dass die Ehe unscheidbar ist, das wissen sie von Gott. Und sie wissen von Gott, dass sie die Aufgabe haben, aufeinander zuzugehen. Und all das, was sich an Gräben aufzutun droht, zu überbrücken. Sie haben diesen Auftrag aneinander. Sie können nicht sagen, na gut, wir leben eben jetzt irgendwie weiter und das ist eben so. Nein, sie müssen akzeptieren, was sie bereits von Gott wissen. Und Gott hat diesen Auftrag ganz deutlich in seinem Wort gezeigt, den wir aneinander haben als Eheleute. Und dann noch das Zweite, sie beten inständig. Sie beten inständig, dass Gottes Wille geschieht und ringen um seine Führung für ihre Ehe. Und auch das Dritte können sie übertragen, sie prüfen sorgfältig die Fakten. Und zum sorgfältigen Prüfen der Fakten gehört auch, dass jeder von uns sich ehrlich prüft, wo habe ich Fehler gemacht? Wo ist mein Anteil daran, dass es jetzt so ist, wie es ist? Herr, aber du wirst dich erbarmen und du wirst einen Weg für uns finden. Und dann können sie sich auch darauf verlassen, dass Gott ihr Gebet hören wird. Ganz parallel. So, und jetzt lassen Sie uns zum Schluss noch schauen, wie die Sache ausgegangen ist. Nachdem Rebekka ihre Familie informiert und das Feld gewissermaßen bereitet hat, wird Eliezer in allen Ehren als Gast aufgenommen und er kommt dann ganz zügig zur Sache. Das ist wieder typisch Eliezer. Also nochmal zurück, Genesis 24, ab Vers 31. Und er sprach, komm herein, also das sagt der Bruder von Rebekka, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. Und so führte er den Mann ins Haus, zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und er setzte ihm zu essen vor. Er aber, nämlich Eliezer, sprach, ich will nicht essen, bevor ich meine Sache vorgetragen habe. Er antwortete, so rede. Ganz auffällig. Und das ist das vierte Prinzip, das ich Ihnen zum Schluss noch vorstellen will. Also erstens, Privates ist wichtig. Zweitens, Gott ist zuständig. Darum drittens, suche seine Führung. Und viertens, ziehe es durch. Ziehe es durch. Das ist das vierte Prinzip. Eliezer lässt sich nicht mehr von seinem Ziel ablenken. Und bevor das ganze Palaver beginnt bei Tisch, möglicherweise die Erinnerung an alte Zeiten, legt er seine Karten auf den Tisch und sagt, Leute, okay, essen gleich, wir sind dankbar, aber lasst mich erst sagen, was ich zu sagen habe. Und dann geht's los, ab Vers 34. Und er sprach, ich bin ein Knecht Abrahams und der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Also dann zeigt er erstmal, ich bin der Vertreter eines nicht ganz Armen eurer Verwandten, ja? Es könnte sich lohnen, gewissermaßen. Und nun, was dieses Kapitel so lang macht, Sie müssen das unbedingt lesen, ich kann es jetzt nicht ganz lesen, ist folgender Befund. Ist der Befund, dass Eliezer hier vor dem Familienrat nochmal ausführlich im Detail berichtet, wie Gott ihn geführt hat. Wie Gott ihn zu dieser Familie geführt hat. Und das ist sehr klug, weil er damit sagt, schau mal, wie offenkundig Gottes Führung ist. Ihr habt gar keine Chance, jetzt Nein zu sagen. Und wichtig für uns ist, dass der Schreiber, der das dann aufschreibt, und vielleicht Isaak selbst, das wissen wir nicht, wer das im letzten aufgeschrieben hat, dass der Schreiber, das werden Sie sehen, wenn Sie das lesen, alles nochmal in wörtlicher Rede berichtet, was wir als Leser schon wissen, was wir schon kennen, das allermeiste jedenfalls. Warum? Der hätte ja auch schreiben können und dann erzählte Eliezer, wie Gott ihn zu Rebekkas Familie geführt hätte. Punkt. Hätte er machen können. Aber macht er nicht. Warum? Vielleicht will der Schreiber und letztlich der Heilige Geist uns Folgendes dadurch sagen, indem er das alles nochmal den Eliezer wiederholen lässt und das stenografisch gewissermaßen mitprotokolliert. Schau genau hin. Schau nochmal genau hin, wie Eliezer die Verwandten von Rebekka davon überzeugt, dass ich hier Regie geführt habe. Wie er die Verwandten von Rebekka überzeugt. Und dann lass dich ebenfalls davon überzeugen, dass ich auch in deinem Leben die Regie führen will. Schau hin, wie Lawan überzeugt wurde, wie Eliezer sie durch diesen ausführlichen Bericht, den ich hier nochmal protokolliere, überzeugt hat. Und dann lass dich ebenfalls davon überzeugen, dass ich auch in deinem Leben die Regie führen will. Und die Sache ist so eindeutig, ich sagte es schon, dass die beiden Männer des Hauses, nämlich Rebekkas Vater Betuel und ihr Bruder Laban, am Ende dieses Berichts dann wie aus einem Munde ausrufen. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, diese Sache kommt von dem Herrn. Und darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Also nach dem Motto, wir haben keine Argumente mehr. Wir können dem nichts mehr entgegenhalten. Und jetzt kommt die letzte Klippe. Jetzt kommt die letzte Klippe. Die große Frage, was wird die Umworbene selbst sagen? Das ist die letzte große Klippe, Vers 47, da sprachen sie. 57, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Verstehen Sie, das ist keine Zwangsheirat. Das ist nicht, wie wir das zum Beispiel im Islam an vielen Stellen haben, dass jetzt die Altvorderen einen Beschluss machen und sagen, Mädchen, du hast das so zu vollziehen. Schauen Sie, wie freiheitlich ist das hier geregelt. Sie sagen, wir müssen jetzt erst mal sehen, was wird Rebekka sagen. Und dann geht das so weiter, da sprachen sie und sie rufen sie. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Und sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel tausend mal Tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz. Und wir merken, Gott hat auch die Rebekka irgendwie vorbereitet. Und das geht jetzt alles recht schnell. Wenn es nach der Verwandtschaft gegangen wäre, hätte sich diese Phase wesentlich länger hingezogen. Die versuchen auch, das Ganze noch mal etwas auszubremsen, ja, in Vers 55. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lasst doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10, danach magst du ziehen. Aber da ist Eliezer davor, gemäß diesem vierten Prinzip, zieh es durch. Um Gottes und Isaaks Willen will er das Projekt jetzt zum Ziel führen. Und deswegen ist es so schön, das zu sehen. Versucht Eliezer auch jegliche Diskussion im Keim zu ersticken. In Vers 56, das ist wahrscheinlich der berühmteste Vers aus diesem Text, da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen, lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Und da stehen auch zwei verschiedene Namen. Der eine Herr ist groß geschrieben, das ist Yahweh, denn Gott, der Herr, hat meinen Weg gelingen lassen. Und darum lasst mich jetzt zu meinem Herrn Abraham ziehen. Der göttliche Herr hat es gelingen lassen. Und jetzt lasst mich auch zu meinem weltlichen Herrn zurück und ihm sagen, dass sein Auftrag erfüllt wurde. Luther übersetzt das so schön, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Und das hat er wirklich. Und das ist auch für uns das Wichtigste, dass der Herr Gnade gegeben hat zu meiner Reise. Dass der Herr Gnade zu unserer Reise gibt. Dass der Herr Gnade zu unserer gesamten Lebensreise gibt. Dass wir so unter seinem Segen stehen. Und dazu gehört unsere gesamte Existenz. Auch mit den ganzen persönlichen und privaten Fragen, die uns manchmal auch Not und Sorge machen. Mit der Frage, werde ich die richtige Frau finden? Werde ich den richtigen Mann finden? Oder die Frage, wie kann unsere Ehe wieder richtig heil und geborgen werden? Die Frage, werden wir den Nachwuchs bekommen, auf den wir so sehr hoffen? Die Frage, wie wird es mit meinem Arbeitsplatz weitergehen? Ich habe für meine Leute zu sorgen. Die Frage, wie wird es mit meiner Gesundheit werden? Die Frage, wie werden die Kinder den Druck dieser Situation aushalten? Und wie lange wird es noch gehen? Und die Antwort, die entscheidende Antwort hat Gott uns mit diesem wunderbaren Zeugnis gegeben, wo er zeigt, wie sehr er sich um das Leben dieser beiden kümmert. Isaak und Rebekka und Abraham und die gesamte Familie. Wie er sich wirklich kümmert. Und er kümmert sich nicht nur, weil sie die große Aufgabe haben, das Volk Israel in die nächste Generation zu bringen. Und dann könnte man sagen, okay, er kriegt eine Sonderbehandlung, der Isaak. Nein, sondern er kümmert sich auch, weil Gott sie als seine Ebenbilder geschaffen hat. Und weil Gott mit ihnen einen Plan hat, genauso wie mit dir. Und weil für sie genauso wie für dich gilt, was Gott uns im Psalm 139, Vers 16 durch das Bekenntnis Davids zurufen lässt. Da heißt es, Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. Gott sieht dich. Und er will dir Gnade schenken zu deiner Reise. Und genau dieses Menschenbild vom Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten. Genau dieses Menschenbild finden wir auch in Genesis 24 wieder. Privates ist wichtig. Gott ist zuständig. Und deshalb suche seine Führung und dann ziehe es durch. Und so begibt sich Eliezer mit seiner kleinen Mannschaft dann entschlossen auf die Rückreise ins Land Kanaan, wo Isaak schon wartet und betet. Und Eliezer sagt nochmal, halte mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade gegeben zu meiner Reise. Vers 61, so machten sich Rebekka und ihre Mägde auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin und Isaak, die Kamera von der anderen Seite hält jetzt drauf. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev, weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten. Und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich zügig vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich, wie es Frauen gegenüber ihrem zukünftigen Mann taten. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du so liebevoll und fürsorglich und aufmerksam auf unser Leben siehst, dass du einen guten Plan für uns hast, dass du uns durch Jeremia gesagt hast, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Allmächtiger Gott und Vater, unsere Hoffnung und unsere Zukunft liegt bei dir. Und wir wollen uns dir anvertrauen für alle Wege unseres Lebens, die noch zu gehen sind. Mach es gut mit uns und mit denen, die wir lieb haben. Wir vertrauen dir und wir beten dich an. Du lieber, guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.